Das Fallozän. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025 und manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt wissen, was kommen soll nach Smash the Patriarchy. Gertraud Klemm hat dazu ein sehr schlaues Buch geschrieben, eine Streitschrift, und ich freue mich sehr, dass sie in meinen Podcast gekommen ist, vor allem nach dem kleinen Beben in der feministischen Bubble, das sie ausgelöst hat. Auch darüber sprechen wir. Hör mal rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Ich habe mit Genuss und ja, ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen beim Lesen, weil es nämlich sehr dicht ist, dieses Buch, sehr komprimiert. Abschied vom Fallozähn von Gertraud Klemm. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier im Podcast Die Leserinnen zu Gast bist. Hallo Gertraud.
Hallo, danke für die Einladung.
Gertraud Klemm, wer sie nicht kennt, ist eine österreichische Schriftstellerin. Sie hat, verbessere mich, wenn ich jetzt falsch gezählt habe, 6 Romane schon veröffentlicht.
Ich glaube, das stimmt.
Und wenn man dann noch schaut, was du sonst noch veröffentlicht und welche Preise du schon alle gewonnen hast, dann wird einem ein bisschen schwindelig. Das muss wirklich die geneigte Leserin in den Shownotes anklicken, den Link zu deinem Wikipedia und alles nochmal anschauen, weil es ist eine ganze, ganze Menge. Zu Recht, wie ich finde. Ich habe mich in dich verliebt durch das Buch Hippocampus. Einzeller liegt schon auf meinem Lesestapel. Dann kam aber dein neuestes Buch dazwischen und ich habe es nicht bereut. Abschied vom Fallozähn, eine Streitschrift. Da kann ich gleich mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich saß beim Kinderarzt und man weiß ja nie, wann man drankommt und hatte das Buch dabei und legst so neben mich, während wir auf den Arzt warten im Untersuchungszimmer und sagt, ah, das sieht aber interessant aus. Abschied vom, ich so, Fallozähn. Ist ein feministisches Buch. Und er so, ups.
Leider, ja.
Ich lieb's. Der Untertitel des Buches ist, wann sprechen wir endlich vom Matriarchat? Und spätestens dann weiß man, es geht um darum, auch eine Utopie, etwas zu finden, was nach unserem Smash the Patriarchy kommen kann. Und das hat mir irre gut gefallen. Den Begriff Fallozähn hast du aber nicht erfunden.
Jein. Also er ist mir eingefallen und ich bin dann drauf gekommen, wie bei so vielen Dingen, dass ich nicht die Erste bin, der das eingefallen ist. Aber ich muss sagen, ich war schon relativ entsetzt. Ich habe es nämlich im Deutschsprachigen gegoogelt und gesucht und habe es nicht gefunden. Und es ist natürlich so wie so vieles einfach publiziert worden, ohne dass es im Netz aufscheint. Und zwar in der Zeit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Und das ist halt das, was dann oft so trügerisch ist, dass man glaubt, man hat es erfunden. Aber es war natürlich alles schon da und für mich war es aber schon ein Bedürfnis, dieses Anthropozän umzubenennen, weil ich das Gefühl habe, man tut der Spezies Unrecht, wenn man sie für alles, der Spezies Mensch, wenn man sie für alles zur Verantwortung zieht, wenn doch das Patriarchat so einen großen Teil daran hat, wie in welchem Zustand unsere Erde ist.
Ja, weil nicht wir Menschen haben zwangsläufig die Welt im Würgegriff, sondern es ist das Patriarchat und das schlüsselst du auch der geneigten Leserin oder dem geneigten Leser ganz deutlich auf und nimmst praktisch jeden und jede mit auf deinen Gedankengang durch deine Überlegungen. Du gehst da sehr logisch vorwärts, schaust die ganze gegenwärtige Situation auch global an. Du bist studierte Biologin. Ist da was durchgebrochen durch die Feministin, das Logische, das Strukturierte, das Wissenschaftliche?
Durchaus. Also ich glaube, ich bin wirklich eigentlich keine Theoretikerin und habe es auch nicht studiert und habe auch meine immer größeren Probleme mit diesen philosophischen, gesellschaftspolitischen Ansätzen, die so ganz ohne, also die so ganz, ganz visionär und die eigentlich wirklich utopisch sind teilweise und einfach eine Welt bauen, die vielleicht noch gar nicht da sein kann und die so oft so an den Naturgesetzen vorbeidenkt, was ja überhaupt ein Problem des Feminismus schon seit der zweiten Welle ist, dass er quasi so diese, dass er die, die Bodenhaftung ein bisschen verloren hat, meiner Meinung nach. Also zu weit von der Ökologie und vom Ökofeminismus abgerückt ist auf der einen Seite. Und auf der anderen glaubt, er kann so ganz ohne Spiritualität auskommen und so ganz akademisch alles lösen. Und das glaube ich, dass das ja wirklich gerade sich zeigt, dass wir mit dieser Art von Feminismus einfach ein bisschen auf der Stelle picken bleiben.
Da hast du
Und
schon ein
die
paar ganz
Biologie,
viel.
genau, die Biologie ist eben etwas, was mich da immer wieder runterholt und ist aber auch sehr verpönt im Feminismus, weil gleich immer das Ich hinten dran hängt, ne? Dann wird alles gleich biologistisch. Aber ich hole mir ganz gerne einfach die Naturgesetze oder die Biologie wieder rein, weil ich das Gefühl habe, wir sind Teil des großen Ganzen. Und wenn wir uns da jetzt rauslösen als Menschen oder als Frauenmenschen oder dann machen wir die Rechnung ohne den Wirten, dann machen wir die Rechnung ohne den Planeten.
Ja, es geht um Unterdrückung, es geht um Macht und es geht um Androzentrismus. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, worum es geht. aber was ich so schön finde an deinem Buch ist, dass du eben nicht sagst, wir müssen das System stürzen, das geht so nicht weiter, wir werden alle unterdrückt, sondern dass du sagst, Moment mal, stopp. Den Status quo, den können wir eigentlich alle relativ schnell erfassen. Also ein bisschen Transferleistung und ein bisschen Feminismus im Hintergrund hat man eigentlich ziemlich schnell verstanden, was schiefläuft in der Welt, finde ich. Aber die Frage ist dann eben immer, was kann danach kommen? Ist es dann irgendwie Anarchie? Nein, es gibt ja Systeme, die es schon gab und die es auch heute noch gibt, auf die man sich durchaus berufen kann und beziehen kann und wo man sich so viel abschauen kann. Und das sagt ja auch der Untertitel schon, Matriarchate, die haben es dir angetan. Wie lange liest du schon um das Thema drumrum und machst dich da schlau?
Ja, das allererste, was mir gleich ein bisschen, was ich korrigieren muss, was du gesagt hast, es ist eben keine Utopie. Also Matriarchate sind keine Utopie, sie sind keine Träumerei, sie sind kein umgekehrtes Patriarchat, sie sind kein feuchter feministischer Traum, sondern es gab sie vor den Patriarchaten oder vor der Einführung des Patriarchats und es gibt sie auch eigentlich auf fast so gut gibt oder gab sie auf so gut wie allen Kontinenten. Dass die Welt so ist, wie sie ist, ist meiner Meinung nach ist ein Konstrukt, ist gebaut, ist gewollt. Und wird getragen von eben von Geld, von Spiritualität, von Politik, von Kriegen und so weiter und kommt uns ein bisschen als Naturgesetz vor. Und das ist mein erster und wichtigster Appell. Das Patriarchat ist kein Naturgesetz. Also das ist was ich mir sehr wünsche, dass wenn was hängen bleibt, dass dieser Satz hängen bleibt. Ja. Also diese Matriarchate haben mir eigentlich schon relativ früh, also vor 20 Jahren habe ich angefangen, also wurde ich da drauf gestoßen von Bekannten, von Altfeministinnen. Und vorher war das schon immer ein bisschen so eine Utopie eigentlich. Ja, das ist immer nur so ein umgekehrtes Matriarchat und das ist Apatriarchat und das ist ja auch nicht besser. Und wie ich dann eben mit Frauen geredet habe, die wirklich dort waren und das gesehen haben und gesagt haben, das war wie eine Impfung, das vergisst du nie wieder, wenn du dort warst. Da habe ich mich angefangen zu befassen und so richtig intensiv in den letzten Jahren durch die Studien bei Heide Göttner, Abendroth und so weiter. Und in erster Linie war es eigentlich ein Abbau von Vorurteilen, die konstruiert werden. Also ich habe mich sehr viel mit Archäologie befasst. Da gibt es einen riesigen Wust an Informationen bereit, die aber jetzt gerade naturwissenschaftlich auch richtig gestellt werden, weil sie so diffamiert wurden, weil einfach die klassische Archäologie und die klassische Philosophie und die klassische Geschichtsschreibung einfach nicht sehen wollen und nicht wahrnehmen wollen, dass das Patriarchat kein Urzustand ist. Und das ist ein ganz schlimmer Gegenwind, der dieser ganzen Strömung da eigentlich entgegenbläst. Auch die Spiritualität, weil der akademische Feminismus so dominant geworden ist und so zum Mainstream-Feminismus geworden ist. Und mich von dem zu befreien, hat mich einiges gekostet. Aber es war natürlich auch dieser Sehnsucht geschuldet, mich ein bisschen mehr mit Urgeschichte auseinanderzusetzen und wirklich zu den Quellen zu gehen und wirklich Probleme lösen zu wollen und nicht immer nur an der Sprache rumzubasteln und da ein bisschen Gewalt zu verhindern und da ein Frauenhaus, und wo ich sage, wo ist eigentlich die Wurzel des Ganzen? Und das war dann eigentlich diese Matriarchatsgeschichte, weil das die einzig wahrhaftige Patriarchatskritik ist. Alles andere ist nur Kosmetik, glaube ich.
Ich finde auch, da schwingt so die Sehnsucht mit, die haben viele, die habe ich auch, diese Leerstelle zu füllen in der Geschichte der Welt und in der Geschichte der Frau und der Systeme. weil da so viel nicht erzählt ist und weil so viel nicht dokumentiert ist oder bewusst im Laufe der Zeit eben verschüttet wurde. Und das schwingt da ganz stark mit, weil warum wissen wir so wenig über das die Alternativen zum Patriarchat? Ja, es gibt ja den Gegenentwurf. Und das ist eben nicht, dass wir Frauen alle Männer hassen und wir wollen sie beherrschen. So, nein, das ist ja das Patriarchat. Wir sind ganz nah dran. Und du benutzt das Wort, das dann gefrauscht wird statt geherrscht. Das fand ich ganz, ganz putzig. Das fand ich wirklich echt super süß.
Es fehlen doch die Worte eigentlich für eine matriarchale Herrschaft, weil es es nicht gibt, ne?
Ja.
Ja.
Und dann eben, dass diese Systeme eben komplett anders funktionieren, dass sie noch nicht mal demokratisch funktionieren und schon gar nicht auf Basis von Wettbewerb, was ja auch so eine Wurzel von Patriarchat ist, sondern konsensual. Das fand ich irre spannend. Also allein da schon mal einzusteigen gedanklich, fand ich richtig cool.
Ich finde das ja ganz lustig, weil diese konsensuale Entscheidungsfindung uns für die Demokratie oder das demokratische Abstimmen immer als höchstes Gut verkauft. Und das ist ja eigentlich schon der erste Kompromiss. Ja. Wenn wir in Familien schauen oder wenn wir uns Freundschaften anschauen oder wenn wir uns Systeme, die auf gegenseitiger Zuneigung und Liebe gebaut sind, anschauen, wird da fast überall konsensual entschieden. Ja. Also das ist, wenn du so in der Familie überlegst, was wird heute gegessen, dann wird irgendwie so geschaut, dass alle irgendwie einigermaßen glücklich aussteigen und nichts anderes ist eine konsensuale Entscheidungsfindung, ja.
Ja. Und das merkt man ja auch schon, dass das teilweise überhaupt nicht so richtig passt. Also ich sitze hier auch im Gemeinderat und wenn da Entscheidungen getroffen werden, da denkt man immer so, okay, aber es gibt immer nur einen Gewinner offensichtlich. Ich gender nicht. Absichtlich in dem Fall. Es gibt hier jetzt nur einen Gewinner und der Gegenentwurf oder die Gegenentwürfe dazu, die verlieren halt jetzt. Das ist dann eher ein Wettbewerb. Also die beste Idee gewinnt. Und da bin ich inzwischen schon, da fängt bei mir schon an, dass ich kritisch werde, wenn es einen stärksten oder einen schnellsten oder einen besten geben muss, weil da bin ich schon zu versaut, glaube ich, durch die vielen Bücher, die ich lese.
Das sind die Hierarchien. Also wenn uns Hierarchie auch als natürliche Ordnung verkauft wird, ne, dann geht das nicht anders. Also das ist ja das Schreckliche, dass es angeblich ohne Hierarchien nicht geht und alles das große Chaos dann lauert, aber es kommen ja wahnsinnig viele natürliche Systeme ohne künstliche Hierarchien aus oder ohne natürliche. Ja, das muss man schon sagen. Das finde ich, also da ist die Biologie wieder, finde ich, sehr, sehr vorbildlich oder sehr informativ, wenn man sich anschaut, was eigentlich alles gangert. Mit ganz wenig Hirn nur. Also wenn man sich die Insekten anschaut mit nicht einmal einem Gehirn, sondern nur mit so einem Nervenknoten, was da eigentlich alles, was die Evolution eigentlich da alles weitergebracht hat, wie viele Organisationsformen es eigentlich gibt, für egalitäre auch. Ja. Also das ist, fasziniert mich immer wieder aufs Neue, wie dumm der gescheite Mensch eigentlich ist.
Mhm. Und ein Aspekt, der für dich auch ganz wichtig ist im Buch, ist ja dabei auch Religion, eben, dass es auch da keine Hierarchie gibt, keine glorifizierte Gottheit oder einen Gott, also ihn, den Vater, der für uns sorgt und auf uns schaut, sondern dass man auch da eben nicht nach oben schaut, sondern dass man eigentlich um sich schaut und schaut, was da ist, Lebenszyklen, Natur. Und da gibt's eine absolute Lieblingsstelle, die ich habe. Stört sich, wenn ich die kurz für die Zuhörenden vorlese?
Bitte lies genug. Ich freue mich, wenn jemand andere das liest.
Pass auf, das ist meine absolute Lieblingsstelle. Die habe ich sogar meinem Mann vorgelesen. Er hat gesagt, das ist so gut, das ist so gut. Seite 71. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die staatliche Allmacht über die Einteilung als gesellschaftlich anerkannte oder geringgeschätzte Spiritualität. Ein Ministerium befindet über die ernsthafte religiöse Ausrichtung in Anführungszeichen. Allen Gottheiten dieser Welt ist doch gleich, dass man an sie glauben muss, weil ihre Existenz nicht nachweisbar ist. Und doch wird ein Unterschied gemacht zwischen dem heiligen Abendmahl in einer Kirche und einer esoterischen Kakaozeremonie auf einer Waldlichtung. Die einen verspeisen rituell den Leib ihres Erlösers, trinken sein Blut und wünschen einander Frieden sei mit dir. Die anderen räuchern, nippen Kakao und singen Ong Namo Guru Dev Namo. Beide feiern unter Anrufung einer unsichtbaren Entität ein Gemeinschaftsritual, in dem sie ein rituell aufgeladenes Lebensmittel zu sich nehmen. Die eine Gruppe ist staatlich anerkanntes Kulturgut, das in der Politik mitmischen darf und steuerliche Erleichterungen erhält. Die andere macht sich lächerlich und betreibt Schabernack, den doch niemand ernst nehmen kann. Wer oder was bestimmt, wo die Religion beginnt und die Esoterik aufhört? Wie steht es mit dem Respekt vor spiritueller Wahlfreiheit und was kosten uns all diese Religionen eigentlich, finanziell, moralisch und politisch? Absolute Lieblingsstelle.
Ist danke.
Großartig. Und das kommt immer wieder im Buch, dass du wirklich ganz, also einer der ersten Schritte wäre, dass wir Religion und Gesellschaft trennen, dass Religion wieder privat wird, dass jeder glauben kann, woran er oder sie möchte, aber dass es nichts mit dem Schulsystem, mit dem Steuersystem, ich erweitere gerne mit dem Gesundheitssystem, zu tun haben darf.
Die Bildungssysteme, ja. Mhm.
Ja.
Ja, also das ist einer der Knackpunkte und ich habe ganz großen Widerstand, was dieses Thema betrifft, also von vor allem von intellektuellen Feministinnen, die sich wahnsinnig schwer tun und sagen, der Atheismus ist die einzige Antwort auf das Patriarchat eigentlich auch spirituell. Ja. Also es gibt keine Göttlichkeit. Sage ich auch gar nicht, dass es eine Göttlichkeit geben muss, aber ich glaube Spiritualität oder der Gedanke darüber, also sagen wir so, wenn wir den patriarchalen Religionen nichts entgegensetzen, ja, oder immer nur patriarchale Versionen von patriarchalen Religionen. Zum Beispiel eben, was ich ganz grundsätzlich ganz gut finde, ist diese feministischen Versuche, in einer patriarchalen Religion eine feministische Variante da heraus zu generieren. Ja.
Maria 2.0 zum Beispiel. Diese ganzen
Es gibt überall von allen großen Weltregionen feministische Strömungen, die natürlich dann sagen, ja, es gibt weibliche Figuren, es gibt Entitäten, die wir da reinnehmen können, wenn wir das anders interpretieren. Aber also, was immer gleich bleibt, ist der männliche Gott. Also diese Hierarchie kannst du in keiner monotheistischen Religion durchbrechen. Und es bleibt immer diese künstliche Trennung zwischen Himmel und Erde. Und es bleibt eigentlich immer dieses Belohnungs- oder Bestrafungssystem über. Und es bleibt in jeder Sinnrede-Religion bleibt es einfach dabei, dass die Frau ein Wesen zweiter Klasse ist, wie auch immer. Und in diesem System, glaube ich, kann man verhältnismäßig wenig ändern. Also das matriarchalen Religionen haben mir einfach gezeigt, dass sie auch einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben oder gar keinen, weil sie einfach alles als göttlich oder alles als Entität begreifen oder als spirituellen Ort. Und in der Sekunde, wo ich die Welt als spirituellen Ort begreife und die Natur als spirituelle Entität begreife und ich davon Teil bin, brauche ich auch niemanden mehr, der mich erlöst. Und brauche ich auch niemanden mehr, der mich bestraft, weil ich die Regel verstanden habe, dass ich das, was mich nährt, nicht zerstören darf, zum Beispiel. Ja. Oder mir ganz einfach, ganz logisch erklärt wird, dass ich kein höheres Wesen bin, sondern ich bin einfach eine von vielen Spezies, die in einem großen Netzwerk mit allem verbunden sind. Und ich kann mich nicht da rausnehmen und sagen, ich bin ein höheres Wesen. Das kann ich in der Sekunde nicht, wo ich die Luft atme, wo ich das Wasser trinke. Es geht einfach, es geht sich nicht aus, ja. Und ja, da bin ich jetzt halt auch. Und natürlich hat das auch sehr viel mit der Angst vom Tod zu tun, mit denen diese Religionen sehr gut vorwerken können eigentlich. Und ich glaube halt, dass das alles nur funktioniert. Und das sieht man ja auch mit der Nutztiermachung und Urbarmachung der Frau, die die zweite Rolle spielt, die man behandeln darf, wie man möchte, die für die Fortpflanzung zuständig ist, die für die unbezahlte Arbeit zuständig ist. Und das hängt natürlich alles zusammen. Ja. Also ohne diese religiöse Legitimation würde das alles nicht funktionieren, glaube ich, auf Dauer. Würde auf Dauer irgendwann einmal, würden diesen Gesellschaften die Gründe ausgehen, warum das eigentlich legitim ist, Frauen in Nutztiere zu behandeln. Und das tun die Religionen. Sie machen das, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich nicht ausstirbt, solange es patriarchale Religionen gibt. wird es diese Legitimation geben. Und das ist aber also ich habe mich erst jetzt dazu entschlossen, öffentlich über so etwas zu sprechen und zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, jetzt, es ist mir eigentlich schon sehr viel egal geworden, ja. Ich bin in einem Alter, wo mir wirklich vieles nicht mehr wichtig ist. Und wo ich einfach große Lust habe, mich mit diesen intellektuellen, akademischen Feministinnen anzulegen und sie zu fragen, was wir diesen Religionen entgegensetzen. Also, wie neutralisieren wir diese Übermännlichkeit zum Beispiel, wenn wir keine matriarchale Religion hinstellen? Wie können wir das alles tolerieren und ertragen? Und diese Minderwertigkeit der Frauen, dass sie immer wieder aufs Neue eigentlich behauptet und bewiesen wird. Was können wir als Feministinnen, die atheistisch sind, dem entgegen halten? Nichts. Wir können nur sagen, es gibt keinen Gott. Und dann können die aber sagen, wir haben aber unseren Gott und das ist ein Mann. Und ein männlicher Gott, der an den geglaubt wird, ist viel mächtiger als ein Atheismus, der auch nicht bewiesen werden kann. Also ich bin da sehr, mittlerweile schon sehr, sehr philosophisch unterwegs. Ich habe das Gefühl, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir nie weiterkommen. Also dafür mittlerweile bin ich von dem hundertprozentig überzeugt.
Ich glaube auch, dass die Menschen, also ich schließe mich dem gerne an, weil ich glaube, A, wahrscheinlich wie du, katholisch sozialisiert, da bleibt einem eh für den Rest seines Lebens irgendwie, bleibt's im Hinterkopf. Wenn ich zum Friseur gehe, sage ich, in Reue und Demut bekenne ich meine Sünden, mein letzter Friseurbesuch war. Innerlich zumindest. Das bleibt einfach, ja. Und ich glaube aber grundsätzlich, Menschen haben ein Bedürfnis nach Spiritualität und nach dem Gegenpol irgendwie, das Seelenpflege, ja. Ansonsten wären Religionen nicht so stark und so groß. Und auch Religionen bieten so oft die schnellen, leichten Antworten für Dinge. Menschen brauchen das. Sie brauchen das als moralischen Kompass. Sie brauchen das für ihr Leben. Nicht umsonst gehen die dann eben zur Kakaozeremonie und chanten was, ja. Weil dann suchen sie es eben woanders. Und ich finde interessant, wie du in dem Buch eben auch nochmal aufschlüsselst, wie das wie so ein Backup-System ist. Also selbst wenn wir es schaffen, unsere super moderne, aufgeklärte Gesellschaft zu entschlüsseln und da die Codes zu lesen und zu sagen, ja, wir brauchen da eine Quote in den Führungsriegen und wir brauchen Gewaltschutz und wir brauchen ein besseres Sozialsystem für Alleinerziehende und das muss neu aufgestellt werden, la 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 la. Das wissen wir alles, das können wir mit Logik angehen, aber da bleibt immer dieser irrationale Aspekt von Spiritualität. Und es ist wie ein Backup. Das läuft immer so im Hintergrund noch mit, ja. Und dann geht das Kind in den Religionsunterricht und dann ist Schulgottesdienst und dann pfuscht es in die Gesundheitsvorsorge von Frauen mit rein. Und das schwingt immer so mit. Und wenn es nicht das Christentum ist, dann ist es eine andere patriarchal geprägte Religion, die das System und die Moral und die Vorstellungen, die wir vom Leben der Menschen zusammen haben, die stützen das trotzdem weiterhin. Und das heißt, wenn wir das eine nicht bearbeiten gleichzeitig, dann werden wir das andere nicht hinkriegen. Es muss gemeinsam gedacht werden.
Ja, und da bin ich noch gar nicht bei der Ökologie oder bei den Ressourcen, die da auch hineinspielen, ne? Also das ist ja auch so, ich glaube, dass natürlich diese Religionen dort drauf sitzen, wo wir besonders verwundbar sind, ja. Also dort, wo wir sterben, wo wir mit dem Tod und Trauer umgehen müssen, wo wir das Leben feiern wollen, wo wir ein neues Leben begrüßen wollen, wo wir uns bedanken wollen, wo wir Bitte sagen wollen. Also das sind ja diese biografischen Momente, wo du eigentlich dich sehr nach nach Ritualen sehnst, dich sehr nach jemandem sehnst, der dich da anleitet, der gute Wünsche ausspricht für dich, der dich segnet, dich und deine Partnerschaft, deine Kinder, deinen Körper. Also diese unglaubliche Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst, die nicht gut war. Also sowohl auf einer religiösen Beerdigung als auch auf einer nicht religiösen Beerdigung, wenn man versucht, so ein Ritual sich auszudenken oder das einfach wirklich ohne spirituelle Tools zu machen, ist man sehr schnell bei der Philosophie und die ist sehr hilflos auch manchmal. Also ich finde diese Gedanken über das Feiern und den Tod, also dass die so ganz ohne Frauen auskommen, das spürt man immer mehr. Und man spürt es vor allem daran, wie sehr sich Frauen eigentlich gerne zu Gruppen zusammentun und miteinander Yoga machen, miteinander räuchern, miteinander Rituale performen, wie groß das Bedürfnis eigentlich nach gemeinschaftlichen Bitten und Danken zum Beispiel ist. Ja. Also es lässt sich nicht mehr abstellen und es lässt sich nicht mehr mit Sport erklären und so. Ich glaube wirklich, dass da gerade sehr viel im Umbruch ist, weil gerade bei uns jetzt die katholische Kirche oder die monotheistischen Religionen für eine aufgeklärte und für eine gebildete Frau also schon zu großen Widersprüchen führt. Also man muss schon sehr viel glauben, um so viel Wissen auf der Straße liegen zu lassen. Ja. Das ist schon, da muss man schon mehr glauben als wissen. Und das hat sich auch glücklicherweise aufgehört, weil die Rituale nicht mehr ziehen, aber die Frauen das auch natürlich sehen. Die Menschen sehen, dass sie betrogen werden um ein schönes Leben, wenn man eine große lebenslange Todessehnsucht eigentlich installiert, ja.
Ja. Ja, ein Ausweichritual ist zum Beispiel in Berlin die Einschulung von Kindern. Also es gibt da keine Kommunion, keine Taufe, da gibt es nichts, keine Konfirmation. Deshalb feiern in Ostberlin ganz viele noch die Jugendweihe, wie in der DDR. Ah. Und alle anderen feiern so riesengroße Einschulungsfeste. Da kommen wirklich Onkel, Tanten, Cousinen, Oma, Opa, alle kommen. Freunde, es wird eine Riesenparty gefeiert. Als um diese Lücke zu füllen, weil man möchte ja eben, wie du sagst, diese biografischen Schritte, man möchte gerne Anlässe schaffen, man möchte feiern, man möchte zusammenkommen. Und nachdem es halt nichts anderes gibt, wird dann eben diese Einschulung, also da war ich mit meinen Eltern alleine damals, ja, also da war nichts. Mhm. Und das ist aber jetzt die Party, da macht man Ausflug auf der Spree und da kommt der Clown und da wird wirklich aufgefahren, was geht. Ja. Das ist jetzt die Einschulung. Und die Menschen brauchen das, ja. Die möchten das. Die möchten gemeinsam sein. Und klar, gerade wer schon mal auf einer Beerdigung war, gerade Abschied ist, das ist das Schwierigste zu übersetzen für Menschen. Einen guten Ort zu haben, wo man trauern kann und auch Rituale. Ich habe eine griechische Bekannte, die hat erzählt, in Griechenland gibt's so verschiedene, so wie man im Katholischen liest man ja immer noch mal eine Messe, also für den Verstorbenen oder die Verstorbene, da kommen noch mal alle zusammen. Wer das nicht kennt, also jemand stirbt, es gibt eine Beerdigung und in regelmäßigen Abständen, da bin ich jetzt nicht so firm, auf jeden Fall mindestens einem Jahrestag wird immer eine Messe gelesen. Und in diesem Gottesdienst wird die Person noch mal besonders erwähnt. Und in Griechenland ist es so, dass es so Intervalle gibt, wo sich noch mal alle treffen. Und eben nach einer Woche, nach einem Monat, nach 3 Monaten, frag mich nicht nach den genauen Intervallen, weil die Menschen brauchen das, die wollen nochmal zusammenkommen. Und wer schon mal einen netten Freund oder eine Freundin beerdigt hat, der kennt diese Sehnsucht, dass man eigentlich dieses Gefühl von der Beerdigung, wo man sich austauscht über die Person, wo man nochmal miteinander an sie denkt, dass man das eigentlich öfter braucht. Also Spiritualität ist nichts, was man... Ich glaube nicht, dass man es wegnegieren kann einfach und sagen kann, ihr seid ja alle blöd, macht es nicht, sondern man muss eine Alternative finden. Man muss dann eben auch vielleicht auch hier die Hierarchie abbauen und muss sagen, die Kakaozeremonie hat genau die gleiche Relevanz und Bedeutung, wie wenn ich sage, das ist der Leib Christi, Amen.
Genau.
Das finde ich großartig.
Ja, danke. Ja, ich finde das, wie gesagt, mir fällt das einfach so auf, dass das so lächerlich gemacht wird und ich habe mich halt immer mehr in die, auch von der intellektuell aus diesen ganzen Kirchensachen zurückgezogen und habe einfach dann gesehen, also erstens weiß ich, wo diese ganzen Rituale herkommen, da ist mir schon sehr übel aufgestoßen, wie viel das eigentlich alles, egal ob es Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten oder Heiligen Drei Könige oder ja, you name it, ja, Erntedank, alles irgendwie so ist, dass es eigentlich vorchristlich auch schon da war, ja. Und das ist was, also wieder das einmal in dieser ganzen, mit allen Symbolen, mit den Tieren, mit den Weidepflänzchen, mit dem Christbaum, mit dieser ganzen Sache. Das ist wirklich, das ist sehr profan, wie die Kirche sich da bedient hat, diese Rituale, ja. Und das Problem ist halt, dass sich die Nazis draufgesetzt haben. Das muss man leider sagen. Wie bei Filmen ist das Problem, dass sich irgendjemand draufgesetzt hat, der es nicht besser gemacht hat, sondern einfach nur ausgebeutet hat. Und dementsprechend ist es auch angstbesetzt, sich mit diesen Ritualen und mit dem zu befassen. Das verstehe ich natürlich, dass man sagt, Finger weg, das haben die Nazis gemacht, Finger weg. Das schaut so aus, als wäre es germanisch, Finger weg. Aber in Wirklichkeit muss man sich's genau anschauen und sagen, es hat die Kirche genauso genommen. Es ist egal, die Rituale waren immer schon da, schon bevor die Nazis da waren und schon lange bevor die Kirche da war. Ja. Und spätestens dann habe ich meine Scheu vor diesen Ritualen so total verloren und habe mir das genau angeschaut. Und das sind, also so blöd war die Menschheit nicht immer.
Das ist richtig.
Ja, ich schon mehr verstanden, dass sie Teil eines großen Ganzen sind, ja.
Ja. Du schreibst, dass uns misogyne Strukturen und Traditionen normal vorkommen, ist dem festen Schulterschluss aus Kultur, Politik, Gesellschaft und Religion zu verdanken. Und du schlüsselst das auch wirklich nochmal Bereich für Bereich auf und zeigst nochmal wirklich überall mit dem Finger drauf, was überall schief läuft. Und wenn man sich diese Masse in diesem eigentlich relativ schmalen Büchlein so komprimiert, wenn man das dann nochmal so auf einem Haufen und es einem so um die Ohren gehauen wird, da frage ich mich, also da hilft ja eigentlich jetzt kein Microfeminism im Alltag, oder? Da
Überhaupt nicht.
müsste man schon zu einer größeren Keule ausheulen. Und wenn man es zusammenfasst, dann habe ich mal versucht, zusammenzutragen, was du alles forderst. Also sexuelle und ökonomische Beziehungen trennen und natürlich Gleichstellung von Menschen. Religion, Bildung und Staat trennen. Eine feministische Wissenschaftskritik. Das ist ein weites Feld, da können wir jetzt gar nicht anfangen. Gewaltschutz natürlich, Gendermedizin, die Friedensbewegung, feministische Außenpolitik, ein entstaubter Kulturbetrieb, weil von wem wollen wir uns denn bitte erzählen lassen, wie Liebe, Beziehung, Familie und Staat zum Beispiel geht? Ganz Hollywood erzählt uns in jedem Film, in jeder Kinderserie, in allem immer die gleiche Geschichte von Männern erzählt, auch ein weites Feld. Und dann erzählst du vom Ökofeminismus. Darüber wollte ich mich schon länger sehr viel deutlich schlauer machen. Erzähl mir vom Ökofeminismus. Du sagst, wir müssen diese Idee wieder aus der Schublade holen.
Ja, es ist keine große Idee. In Wirklichkeit ist der Ökofeminismus eine breiter gedachte Patriarchatskritik. Also dass das Ernähren und Ernährtwerden zusammengehört, dass Feminismus und Ackerbau, also dass die Art, dass das die Welt schlecht behandeln und Frau schlecht behandeln, ja, und andere Völker schlecht behandeln, dass das alles ein patriarchales Paradigma ist, das muss man mal verstanden haben. Das ist immer die gleiche Regel lautet, ich bin ein Mann, ich darf das. Ich bin ein weißer Mann, ich darf das. Ich bin ein Bauer, ich darf das. Ich bin ein Herrscher, ich darf das. Das steht mir zu. Und es steht dir aber nicht zu, ja. Und dass das alles dasselbe Paradigma ist, das kann man sich eben bei Matriarchaten anschauen, die das eben sagen, nein, das darfst du nicht. Ich muss das. Sie sagen, das gehört alles. Ich muss, wenn ich die Natur, wenn ich meinen Acker, wenn ich aus meinem Acker was rausholen will, muss ich auch was hineingeben in den Acker, ja. Und wenn ich wo was wegnehme, muss ich auch was zurückgeben. Und ich kann mir nicht einfach eine Arbeitskraft nehmen. Ich kann mir nicht ganz einfach einen Menschen nehmen und den versklaven, ja. Ich kann nicht ganz einfach behaupten, diese Person ist eine Person, die zum Arbeiten jetzt benutzt wird und nichts dafür bekommt, über die ich mich drüber stelle. Also das ist immer dasselbe Paradigma. Es ist immer diese Anmaßung, etwas Besseres zu sein und das Recht darauf zu haben, sich etwas zu nehmen, was einem nicht gehört. Weil es eigentlich keinen Besitz gibt, weil es gehört dir nichts, ja. Und ja, also es ist riesig. Es ist ein ganz großer Gedanke. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass das Völker überall auf der Welt schon gekonnt haben, und zwar schon vor 6.000 Jahren und davor und sogar schon vor 500.000 Jahren, und dass sie es jetzt immer noch können auf verschiedenen Erdteilen, das ist ja eigentlich sehr ermutigend. Das ist nicht irgendwie, es ist eben keine Utopie, ja. Sondern es ist ziemlich einfach und es machen auch schon sehr viele, dass sie matriarchale Prinzipien anwenden und dass sie das ganz einfach nicht mehr mitmachen. Ja, also da gibt es unheimlich viele Ökodörfer, die eben es fängt immer mit Permakultur an eigentlich. Ja, es hängt immer zusammen. Die Art, wie ich das Land bestelle und die Art, wie ich die Pflanzen und die Tiere behandle, ist das erste Paradigma, was ausgehebelt wird. Und dann behandle ich die Menschen auch besser. Also das ist der Ökofeminismus, will eigentlich nichts anderes als die Welt und die Frauen gleich gut behandeln. Also es ist eben Es ist nicht Rocket Science, ja. Und es gab eben in den 60er Jahren eine große ökofeministische Bewegung, eben teilweise, ich habe jetzt zwei Beispiele herangezogen. Das eine ist die TIPCO-Bewegung in Indien und das andere ist die Green Belt-Bewegung, die von Kenia ausgegangen ist in Afrika. Und das sind eigentlich so Bewegungen von einzelnen Frauen gestartet worden, die einfach nur mal, so wie bei der TIPCO-Bewegung, einen Wald beschützen wollten und einfach die Bäume umarmt haben und sich an die Bäume angebunden haben, ja. Das war natürlich sehr, das wurde natürlich auch sehr schnell lächerlich gemacht in Europa, dass man sich an einen Baum kettet und so weiter, aber das hat man dann in Europa auch nachgemacht, bei uns in Österreich zum Beispiel, in Hamburg, dass das gar nicht so blöd ist, sich an einen Baum anzuhängen, wenn man das sein Land beschützen möchte oder wenn man vielleicht sich vor Lawinen beschützen möchte, die dann runterkommen vom Berg. Und diese Bewegung war dann eben auch eine sehr politische Bewegung, weil natürlich die Landrechtsbewegung und die diese Saatgutbewegung auch dahinter steckt, ja. Also es hängt alles zusammen. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Und es wurde sehr schnell und aber gar nicht von so vielen eigentlich sehr lächerlich gemacht und gesagt, es hat nichts mit Feminismus zu tun, weil diese Ökofeministinnen behaupten, dass Frauen die besseren Menschen sind und dass sie mehr mit der Erde verbunden sind und so weiter. Das stimmt natürlich. Das hat recht schnell einen Geruch gekriegt. Das hat aber einige Intellektuelle haben das gesteuert. Ja. Also ich glaube nicht, dass Frauen besser mit der Erde verbunden sind als Männer. Was ich aber schon sehe, ist, dass Frauen besser auf ihre Kinder aufpassen als Männer und dass sie, was von ihnen viel mehr Mitgefühl aberbbar ist. Ja. Das sieht man an der Gesellschaft, das sieht man an den Zahlen, das sieht man an der Gewaltbereitschaft und so weiter. Warum auch immer, interessiert mich eigentlich nicht, warum es so ist. Ich möchte einfach nur, dass diese Ökobewegung und der Feminismus gemeinsam gedacht werden. Das ist alles. Und die kommt schon wieder, diese Ökobewegung, habe ich das Gefühl, durch die Klimabewegung, dass das auch wieder an den Feminismus andockt und das verstanden wird, dass wir als einzelne Spezies das herausgelöst nicht zusammenbringen werden. Das wird sich nicht, werden wir nicht schaffen mit Gesetzen alleine und wie sage ich es jetzt schön, einfach mit der Art, wie wir sprechen und mit der Art, wie und wo wir posten und so. Ich habe das Gefühl, mit dem kommen wir überhaupt nicht weiter. Also das ist momentan überhaupt nach dem, was mir auch zugestoßen ist, habe ich das Gefühl, im Gegenteil, die sozialen Medien und diese ganzen theoretischen Kampagnen, die hier gefahren werden, entmutigen die wenigen Personen, die sich das noch antun, wirklich zu versuchen, sich zu überlegen, wie man in größerem Stil die Welt retten könnte. Es wird ja ziemlich schnell, ziemlich eng für diese Personen, weil sie so angefeindet werden.
Ja, da passieren gerade einige sehr seltsame Dinge, habe ich festgestellt. Ja. Ich habe mir gestern auch nochmal in Vorbereitung den sehr langen Brief von Christina Lunz durchgelesen, was ihrem Center for Foreign Feminist Foreign Policy passiert ist. Und es ist sehr herzzerreißend. Ich packe den Link mal in die Shownotes für alle, die das interessiert. Okay. Und auch das, was dir passiert ist, ich wollte dich nämlich fragen, war der Text schon in der Form fertig, als es passiert ist, oder hast du noch was ergänzt?
Nicht fertig.
Weil es gibt da nämlich so eine Stelle, da dachte ich so, das passt eigentlich, dann war es prophetisch vielleicht. Da schreibst du, während ganz basale Frauenrechte auch in den westlichen Staaten in Gefahr sind und die Gleichberechtigung global rückläufig ist, zerfällt die Frauenrechtsbewegung in mehr oder weniger radikale, einander auslöschende Gegenströmungen, die mit dem Erstellen und Dekonstruieren theoretischer Ansätze beschäftigt ist.
Ja, das habe ich schon im Einzeller geschrieben. Also diese Feststellung habe ich schon sehr früh gehabt. Das, was mir passiert ist, war klar, dass mir das irgendwann passieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es nicht das Thema gewesen wäre, wäre es ein anderes gewesen. Und wenn man sich anschaut, was mit Frauen wie der Christina Lunz passiert ist, mit der ich befreundet bin, da muss man sich wirklich sehr genau fragen, welche Personen unterstütze ich online, digital? Also wem schenke ich mein Like? Was hat diese Person oder diese Organisation oder diese Einheit, die hier postet und hatet und bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Was hat diese Person eigentlich produziert? Oder hat sie nur Sachen kaputt gemacht? Und wenn man dann ganz genau schaut, also ich versuche halt nur Menschen zu folgen oder irgendwie mich nur an Leute anzuhängen irgendwie oder nur von Leuten zu lernen, die wirklich etwas produziert haben und nicht immer nur Sachen behauptet auf digitalen Medien oder irgendwelche Sachen repostet oder irgendetwas nachgeplappert. Also das ist eigentlich das größte Problem, sind diese Units, diese Zerstörungseinheiten, die hier gegen einen arbeiten und die es auch immer besser wissen, obwohl sie noch nie was wirklich produziert haben. Und das ist ja bei der Christine Lunz auch passiert. Die meisten Menschen, die sie verfolgt und kritisiert haben, die haben keine Bücher geschrieben, die haben keine Zeitungsartikel produziert, die haben keine Organisationen gegründet, sie haben kein Geld aufgestellt, sie haben keiner einzigen Person auf dieser Welt wirklich geholfen. Und das ist was, solange das nicht verstanden wird, dass man so keinen Aktivismus machen kann, sondern dass diese Menschen ganz einfach auf dieser Aufmerksamkeit parasitieren, die du selbst generiert hast, ja. Das ist das, was ich halt jetzt auch gelernt habe, ja. Also, das passiert. Und das ist halt die Frage, möchte ich mir das antun oder nicht? Und ich glaube, dass der Feminismus, wenn er sich diesen Gesetzen unterwirft, noch dazu in Medien, die Elon Musk gehören und die Mark Zuckerberg gehören, in diesen Medien versuche ich einen echten feministischen Aktivismus zu machen. Wie soll denn der funktionieren? Und wenn der wirklich auf irgendeine Art und Weise ernst wird, dann können wir uns sicher sein, dass uns das so schnell abgedreht wird, wo wir nicht Mu sagen können, ja. Das passiert ja eh schon, ja. Dass wir irgendwelches Zeichen verwenden müssen statt Buchstaben, weil sonst diese Beiträge einfach nicht online gehen. Ja, wir müssen das eh schon alles hineinmogeln in unseren Content. Ja, und für mich wird das wirklich immer schwieriger, sich auf den digitalen oder auf den sozialen Medien wirklich wirklich ernsthaft behaupten zu müssen. Ja, also ich komme ganz gut mit den Leuten aus, die Bücher kaufen. Ja, aber ja, ich weiß nicht, wie wir da rauskommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz schlimm bestimmt um diese verschiedenen Strömungen im Feminismus. Und ich weiß es jetzt auch ganz genau. Und du bist dann in einem Lager, du bist einem Lager zugeordnet. Das tut mir natürlich sehr weh. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem, was ich geschrieben habe, noch immer kein Problem. Und es gibt sehr viel mehr Menschen, die das vertretbar finden. Und ich glaube, dass diese Version, also dass das, was ich denke, glaube ich, dass das ziemlich mehrheitsfähig ist. Aber es entspricht einfach bestimmten Reinheitsvorgaben nicht, sprachlichen. Und ja, da bin ich aber dann raus, ja. Also das interessiert, dann brauche ich nicht mehr schreiben. Wenn ich unter diesen Bedingungen, also wenn mir das als Publikationsbedingung vorgeschrieben wird, dann höre ich zum Schreiben auf. Dann interessiert es mich nicht mehr.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht aufhören, weil auch allein schon, was du schreibst, dass der Feminismus wieder die Gummistiefel anziehen muss, das finde ich so ermutigend, weil du schreibst auch, das sind Systeme, gegen die wir arbeiten, die sind menschengemacht und es gibt keinen Grund auf der Welt, warum nicht Menschen diese Systeme wieder verändern können. Das gibt mir total viel Hoffnung. Und du schreibst auch, dass wir jenseits von intellektuellen, akademischen Diskussionen, wie du es ja schon sagst, dass wir ganz andere Probleme haben. Also wenn im deutschsprachigen Raum 80% der Frauen sich nicht als Feministinnen verstehen, wenn man ihnen aber erklärt, was Feminismus ist, dann sagen 70%, ja, dann bin ich Feministin.
Genau, ja.
Das ist doch wild. Das ist doch wild. Und dann ist es vielleicht aber ja die erste Aufgabe, die wir haben, da wieder anzusetzen und zu sagen, Feminismus ist kein böses Wort, sondern, und Feminismus ist nicht gegen Männer, sondern Feminismus ist das Wort, was alle einschließt. Und ja, wir kämpfen für Frauenrechte. Und du kannst dich damit identifizieren. Ich habe neulich die Diskussion gehabt, dass jemand zu mir gesagt hat, sie hält es nicht für nötig, eine Regenbogenfahne aufzuhängen, weil da fühlt sie sich nicht repräsentiert. Und dann habe ich gesagt, aber das ist ja der Regenbogen. Das sind ja alle Farben. Alle Farben. Alle. Ne? Also auch meine Farbe ist da. Egal, welche Farbe meine Farbe sein soll. Und dann wäre das doch der erste Schritt wahrscheinlich für eine vierte Welle des Feminismus. Oder wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, die Grabenkämpfe, in denen wir uns gerade verlieren, wer sich wie nennt und nicht nennt, das finde ich schwierig. Und da gibt's auch da gibt's Fundamentalistinnen, die stehen für Dinge, die da stehe ich nicht für. Aber mein Feminismus ist ein einschließender, ein inkludierender Feminismus, aber der von Frauen ausgeht. Und du sagst ja auch, solange Frauen darunter leiden, Frauen zu sein, müssen wir erstmal genau dieses Problem angehen, richtig?
Es ist natürlich sehr verlockend, das Patriarchat zu beschuldigen und zu sagen, das trennt uns, die dividieren uns auseinander, die reiben sich jetzt die Hände. Ich frage mich oft, wie wirklich frauengemacht diese Probleme sind, die uns spalten. Ich glaube, das hat ganz viel mit den sozialen Medien zu tun. Es ist auch, glaube ich, einiges gestreut. Es werden immer diese Themen gestreut, die spalten, das ist mir auch klar. Aber im Endeffekt ist wirklich die Entscheidung von jeder Einzelnen, mache ich das mit oder mache ich es nicht mit? Muss ich das liken oder muss ich es nicht liken? Muss ich es mal überhaupt anschauen? Muss ich wirklich jeden Tag 2 Stunden auf Insta verbringen? Und dann noch eine Stunde auf Blue Sky oder auf X? Muss ich das wirklich alles? Muss ich wirklich alles wissen? Also, oder kann ich jetzt mein Leben vielleicht ein bisschen feministischer leben? Und ich rede jetzt nicht vom Mikrofeminismus, sondern ich rede von dem, was eh schon passiert. Es passiert ja schon, dass die heteronormative Kleinfamilie nicht mehr funktioniert. Das passiert ja vor unser aller Augen, dass die Ehen nicht mehr halten, dass die Kinder alleinerziehend aufwachsen, dass die Frauen natürlich wieder alleingelassen werden mit diesen ganzen Problemen der unbezahlten Arbeit. Das passiert uns und das Einzige, was wir machen können, wir können uns irgendwie zusammentun und das wird auch passieren. Es werden sich neue Lebensgemeinschaften bilden. Das passiert jetzt gerade, weil sich's nicht mehr ausgeht. Es werden WGs gegründet werden müssen. Es werden Hausgemeinschaften und Ökodörfer gegründet werden müssen. Das passiert alles schon, ja. Und die halten sich nicht an diese patriarchalen Regeln. Die heiraten nicht und er sagt dann, du musst zu Hause bleiben, ja. Also die haben eine völlig andere Art zu teilen und die Arbeit aufzuteilen. Ich sehe, was mir so Hoffnung macht, unter Anführungszeichen, ist, dass sich dieses heteronormative Kleinfamiliensystem, das ja unsere Zellstruktur sein muss, offensichtlich, ja, obwohl es das gar nicht ist, ja. Das ist einer der Mythen. Und ich glaube eben, für mich, also mein Job, habe ich das Gefühl, ist zu predigen, dass das Patriarchat kein Naturgesetz ist, dass etwas, was ein Mensch beginnen kann, dass man das wieder aufhören kann damit. Dass die Kleinfamilie nicht artgerecht ist, sondern patriarchal gewollt und installiert und dass die Spiritualität etwas ist, was wir uns anschauen müssen, was zur Patriarchatskritik dazugehört. Das ist jetzt einmal das, was ich machen kann, ja. Und ich glaube, das, was wir auf jeden Fall tun können, was der Feminismus gut tun kann, ist an diesen Paradigmen zu rütteln, dass man sagt, das ist kein Naturgesetz, das muss nicht so sein. Schaut sich die Bienen an, schaut sich die Gnus an, schaut sich die Elefanten an, die können das besser als wir und so weiter, dass man immer wieder sagt, das ist nicht normal, das ist installiert, ja. Das ist kein Gesetz, kein Naturgesetz, das ist eine Gesellschaftsform, die hineingeprügelt worden ist in die ganze Welt. Und das ist das, was mich jetzt gerade so umtreibt und ich habe momentan einfach überhaupt keinen Bock mehr und ich mache es auch nicht mehr, bei irgendwelchen Anthologien dabei zu sein oder irgendwie mit jemandem die Arbeit zu teilen. Ich mache das alles für mich allein und wer sich die Bücher kaufen will, soll sich die Bücher kaufen und wer glaubt, dass das auf irgendeine Art und Weise bedenklich ist, soll sich es halt nicht kaufen. Ja? Aber ich lasse mich da nicht mehr beeindrucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach diese Menschen eh nicht produktiv sind wirklich, ja. Aber wenn dann sowas passiert wie mit der Christine Lunz zum Beispiel, finde ich, kann man sich schützend vor die stellen. Das kann man zum Beispiel machen. Man kann sich schützend vor diese Menschen stellen, die wirklich was produziert haben und die von böswilligen und bösartigen Menschen, die glauben, über irgendeinen globalen Konflikt irgendeine Handhabe haben zu können, indem man postet etc. Ja, diese Menschen, die wirklich was gemacht haben, die können einfach beschützt, finde ich. Ja, und das ist das, was man auch machen kann. Ich stelle mich halt auch hinter diese Menschen und stelle mich an die Seite von denen und sage, was brauchst du? Und telefoniere mit ihnen und helfe ihnen, Texte zu verfassen, helfe ihnen, fertig zu werden mit dem Leben. Ja, das ist das, was ich momentan sehr viel mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und kümmere mich um diese Leute, die so zerstört werden im Internet auch. Das ist Wahnsinn, wie viele es davon gibt. Also, dass es mir so große Sorge macht, dass es bald keine mehr geben wird, die sich noch äußert zu irgendeiner Art von feministischen oder außenpolitischen oder you name it, einen dieser Themenfälle, wo man eh nur alles falsch machen kann. Das ist, macht mir ganz große Sorge, ja. Ich bin momentan nicht sehr positiv, hört man vielleicht.
Ja, aber es kann man auch gut verstehen nach dem, was dir passiert ist. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich überhaupt rekonstruieren konnte, was da passiert ist. Und ich fand das bedenklich. Und ich glaube, vielleicht ist der erste Ansatz zu sagen, es ist kein Wettbewerb, die beste und lauteste und stärkste Feministin zu sein. Und ich kenne Feministinnen, die sind so stark und aktionistisch und machen so viel und von denen hört man gar nichts. Ja, gar nichts. Das kriegst du gar nicht mit, weil die hier irgendwie Grassroots hier in der Kommune, da wo ich lebe, Dinge bewegen und anschieben. Und die sind stark und die machen Dinge und es geht nicht darum, gesehen zu werden in Systemen oder in den Medien oder da irgendwie die schönste, lauteste und stärkste zu sein, sondern Feminismus ist Arbeit. Und wie du schon sagst, wir müssen die Gummistiefel anziehen. Und vielleicht ist die allererste Aufgabe auch zu schauen, dass diese 80% Frauen, die sagen, sie sind keine Feministinnen, und die haben wir alle in unserem Umfeld, selbst wenn wir in unseren Bubbles leben, treffen wir die Kindergartenmama und die in der Schule und die im Supermarkt oder die Kollegin. Und wenn wir mit der sprechen, dann ist das Interessante, genau der zu erklären, was Feminismus ist. Und eben nicht darüber zu sprechen, ob wir die richtige Endung in unserem Wort benutzt haben, sondern zu sagen, du willst, dass dein Kind, das jetzt gerade Abitur machen soll, dass aus dem auch was werden kann und nicht eine Teilzeitmutti, die abhängig ist von ihrem Göttergatten. Das ist Feminismus. Herzlich willkommen. Oder dass du wählen gehen kannst. Das ist Feminismus.
Aber dass du eine ordentliche Gesundheitsversorgung bekommst, auch das ist Feminismus. Ja, also da ist schon sehr viel schlechte PR gemacht worden vom Patriarchat. Also der hat schon ganz gute Arbeit geleistet, den Feminismus richtig schlecht zu machen und die Feministinnen zu dämonisieren und zu scheußlichen Monstern aufzublasen, die allen Männern nur den Penis abschneiden wollen. Und also es ist, ich finde es ganz, ganz arg, was für schlechte Nachrede der Feminismus hat, obwohl er doch so ein großartiges Ding ist. Aber ich kann verstehen, so wie er jetzt daherkommt, teilweise so akademisch und so aufgebläht oder realitätsfremd, dass viele Frauen sagen, das interessiert mich nicht, mich interessiert das nicht, das mit dem Flinter und das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich kann nur Teilzeit arbeiten, ich komme mit dem Geld nicht aus, ich werde mit der Care-Arbeit alleingelassen, das gehört für mich nicht zusammen, das ist nicht ein Themenbereich, sondern ich habe keine Zeit für solche Spielereien oder für solche Diskussionen, ich brauche Hilfe, ja. Und dass die Hilfe natürlich strukturell ist, das verstehen jetzt nicht alle, aber ich kann, wie gesagt, ich sehe, dass man sich im großen Stil abwendet von dieser Art des Diskurses und ich kann es sehr gut nachvollziehen, ja. Ich wende mich auch ab. Also ich sage ganz viel nicht zu, weil es mich nicht mehr interessiert, ja. Weil ich sage, das ist nicht mein Job, ich mache diese Drecksarbeit nicht mehr, ja. Also das ist nach meinen Regeln, ja. Das ist schon, und ich bin nicht die Erste, die das einfach sagt, das muss jetzt die nächste Generation mal probieren. Dann müssen die sich mal die Finger verbrennen. Soll sie es besser machen? Vielleicht machen sie es besser, ja. Also das ist irgendwie. Ja, so ein Reifeprozess, in dem man dann auch sich auch hineinschreibt, ja, wenn man alles schon 100-mal gesagt hat, ne, das ist das Nächste, ja. Das haben wir alle schon 100-mal gesagt. Wie oft soll ich es noch wiederholen? Entweder es wurde gehört oder jemand anderer muss es anders sagen oder anders ausdrücken, ja. Also das ist irgendwie das, was ich auch sehe, was man auch als Autorin auch durchaus oder auch als Feministin durchaus mal sagen können muss und sagt, vielleicht können es die anderen besser. Also auch legitim, ja. Also das sind alles so Fragen, die ich mir momentan schon noch stelle, ja.
Also ich hatte nicht das Gefühl, dass dein Buch irgendwie überflüssig ist und alles schon gesagt wurde.
Das
Abschied
stimmt.
vom
Das ist wirklich
Fazit.
noch nicht gesagt worden. Ja, davon ganz ausgesehen, abgesehen, ja. Das ist etwas, ich konzentriere mich momentan sehr auf diese Matriarchatsgeschichte.
Das finde ich wirklich großartig. Und was da noch mitschwingt, was ich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass du auch das Thema Mutterschaft mit einklammerst und eben einklammerst und sagst, man muss das angstfrei denken. Nur weil wir in einem System leben, in dem Mutterschaft sehr schwer ist, heißt es nicht, dass Mutterschaft was Böses ist. Und auch das wieder ja eine sehr privilegierte Diskussion, wenn ich sage, ich bin Feministin, ich kriege kein Kind in diesem System, weil das ist scheiße, dann kann man das machen, aber dann haben wir schon so ein hohes Privileg, überhaupt so zu leben, dass wir uns für Verhütungsmittel entscheiden können, für eine nicht-cis-heteronormative Lebensgemeinschaft, ja, oder eine Art zu leben, und ich mich entscheiden kann, mich nicht zwangsverheiraten zu lassen. Well, Jackpot, ja, Glückwunsch, das können viele Menschen auf der Welt nicht, die weiblichen Geschlecht sind. Und es gibt trotzdem immer noch viele Frauen, da wären wir wieder bei diesen 80%, die sagen, ich bin gerne Mutter, ich bin gerne Mama. Warum ist das jetzt, ist das ein Problem? Ist das falsch?
Ja.
Das finde ich im aktuellen Feminismusdiskurs manchmal ein bisschen schwierig, dass das so ausgeklammert wird und eben ausgespart wird. Und auch das kommt in deinem Buch vor. Ein Buch, das ich empfehlen möchte übrigens. Abschied vom Fallozähn, eine Streitschrift. Es kommt ganz schmal daher, Leute, aber ich hab wirklich lang gelesen, weil ich wirklich immer wieder Pausen brauchte, weil es so dicht und komprimiert ist, weil du so viele Themen so auf den Punkt bringst und, wie würde das Feuilleton sagen, Rasiermesser scharf die Dinge sezierst. Das ist wirklich, ich konnte es nicht in einem Wutsch lesen. Ich fand es sehr, sehr anspruchsvoll. Nicht in der Art, wie es geschrieben ist, sondern in den Themen, die es behandelt und die man nochmal wirklich neu denken muss. Und das ist für mich übrigens Feminismus, dass man die ganze Welt in Frage stellen darf und dass man zu allen Dingen sagen darf, warum machen wir das so, können wir das nicht anders machen?
Ja?
Ich danke.
Jetzt habe ich einen Heim und jetzt ist es raus.
Ich danke dir sehr, Gertraud, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über dein Buch. Ich wünsche dir trotzdem, was passiert ist, und für alle, die das nicht mitbekommen haben, packe ich vielleicht auch nochmal einen Link in die Shownotes. Ich hoffe, dass du trotzdem den Mut nicht verlierst, weil wir so starke Stimmen wie dich brauchen. Und weil, wie ich finde, an jetzt vielen Stellen geklärt wurde, dass die Vorwürfe, die dir entgegengeschmettert wurden, dass die nicht ertragbar sind, ja, dass die gar keine Basis haben. Und ich fand es ehrlich erschreckend, dass so eine Meute das geschafft hat, dich so zu demotivieren. Das finde ich ganz schrecklich zu sehen.
Ja, es ist dir nicht gelungen. Ich habe einen Reifungsprozess in mir angefacht, dass ich mir einfach die Energien anders einteile. Das passt schon. Das ist einfach ein Entwicklungsprozess gewesen. Alles ist gut. Alles ist gut.
Sehr gut. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr euch das Buch holt, schaut hinten auch in die Literaturliste. Die ist nämlich wirklich großartig. Eins von diesen Büchern lese ich auch gerade immer, wenn ich Zeit habe.
Ja, ich hab's gewusst.
Ich liebe es.
Großartig, dass das jetzt kommt, oder?
Ja, fantastisch.
Und dass das dann den Deutschen Sachbuchpreis kriegt. Ich habe so eine Freude gehabt. Ich hab auf dieses Buch so hingefiebert. Ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja.
Ich habe das schon gesehen, wie sie das zeichnen und so. Also ich bin ein riesen Fan von Ole Lust und diesem Buch. Bitte alle kaufen und unter den Christbaum und alle lesen.
Das ist übrigens ein wunderbarer Geschenktipp für Weihnachten. Uli genau. Lust, die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Das ist eine Graphic-Sachbuch, würde ich mal sagen. Kein Graphic-Novel. Und es ist wirklich großartig. Und als letzten Satz vielleicht noch auch den du ganz hinten angestellt hast an dein Buch. Das fasst eigentlich alles sehr gut zusammen. Auch das prophetisch, liebe Gertraud Klemm. Von Margaret Atwood aus The Handmaid's Tale. Don't let the bastards grind you down. Also, hoffentlich hören wir uns bald wieder, um über einen geilen neuen Roman von dir zu sprechen, Gertraud.
Danke. Danke.
Thank you. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.